Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Wie schafft man es, Kinder, die mit ihren Familien nach Berlin geflüchtet sind, so ein Umfeld zu schaffen, dass sie schnell und gut Deutsch lernen? Ich glaube, wer darauf eine Antwort hat, der bekommt wahrscheinlich einen Preis. Aber man kann es ja auch mal ganz praktisch angehen. Das hat sich der Berliner Landessportbund überlegt und ein Sport wird ausgerichtet, nicht nur für die normalen Klassen, sondern auch für die Willkommensklassen, also die Klassen, in denen geflüchtete Kinder in Berlin erstmal unterrichtet werden. Für viele Kinder aus diesen Klassen ist es das erste Mal, dass sie mit anderen Kindern so in Kontakt kommen. Anja Nils war gestern mit dabei.
Und das Ziel ist es, den Gegner auf den Rücken zu werfen. Entweder aus dem Stand oder am Boden. Es geht auch am Boden natürlich weiter. Okay. Beugen und halt los!
Auf der Judomatte kämpfen im weißen Anzug zwei 10-jährige Mädchen. Eins aus Syrien und eins aus Deutschland. Beide haben riesigen Spaß. Wer hier gewinnt oder verliert, ist nebensächlich. Auf dem interkulturellen Sportfest des Landessportbundes Berlin geht es vor allem um das Miteinander. Und das klappt beim Sport nun mal am besten, meint Organisatorin Sabrina Hampe. Schon zum vierten Mal findet das Fest statt. Das Motto lautet Sportbund mit einem T am Ende für die bunte Vielfalt.
Sport ist einfach die schönste Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher Kultur zusammenzubringen, weil man da keine Sprache braucht. In der Regel haben wir hier einfach die Möglichkeit, mit wenig Kommunikation in Form von Sprache den Sport zu erklären. Und viel geht dann auch mit Händen und Füßen.
22 Klassen aus 12 Schulen sind heute dabei. Ein paar davon sind Willkommensklassen für Kinder, die erst kurz in Deutschland sind und noch nicht genügend Deutsch sprechen, um in einer regulären Klasse zu lernen. Michael Merbitz, Lehrer an der B. Traven Gemeinschaftsschule, hat heute gleich zwei Willkommensklassen mitgebracht. Mit Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren aus ganz unterschiedlichen Ländern.
Syrien, Afghanistan, Irak, Bulgarien, Rumänien, Moldawien haben wir jetzt wieder. Ich bin total begeistert. Die haben alle ihr Sportzeug mitgebracht heute. Das ist heute das erste Mal, dass alle ihr Sportzeug mit haben. Sonst gibt es immer welche, die es vergessen.
An unterschiedlichen Stationen auf einem riesigen Sportplatz in Berlin-Spandau können die Kinder die verschiedensten Sportarten ausprobieren. Von Slackline über Bogenschießen bis Einradfahren, von Bowling über Tanzen bis Kung-Fu reicht das Angebot. Die Sportvereine des Bezirks betreuen die Stationen und vielleicht wird am Ende sogar das eine oder andere neue Vereinsmitglied geworben. Der Übungsleiter beim Judo-Club Kano Berlin versucht hier jedenfalls alles, um seine Sportart schmackhaft zu machen. Die Nationalität sei dabei wirklich völlig egal.
Du hast alles, was du haben kannst. Also wir haben viele Russen, Araber, Deutsche, alles. Wirklich alles, alles. War schon immer so bei uns. Das hat nichts mit Kultur zu tun, gar nichts. Oder mit anderen Nationen, gar nicht.
Die meisten Jungs interessieren sich allerdings für Fußball. Und das ist wohl in fast allen Ländern auf der Welt gleich, meint Sabrina Hampe vom Landessportbund. Dennoch gäbe es Sportarten, die erst durch die Zuwanderer wieder mehr nachgefragt werden als bei uns bisher üblich.
Also um ehrlich zu sein, bevor ich das Projekt geleitet habe, war Cricket für mich ein Sport, den ich so vorher noch nie kannte. Auch Ringen ist eine Sportart, die mir jetzt auch nicht so total im Vordergrund stand. Deswegen, klar, man kriegt auf alle Fälle auch mal ein paar Sportarten mit, die für die ganz besonders herauszustellen sind.
Aber wer möchte, kann hier auch das deutsche Sportabzeichen ablegen. Dazu gehört zum Beispiel Weitsprung und für die etwas Älteren 100-Meter-Lauf. In den Startblöcken auf der Laufbahn stehen vier Jungs, einer hell und drei dunkelhäutig.
Auf die Plätze! Fertig!
Die vier Jugendlichen geben alles. Ob jemand schnell oder langsam, sportlich oder unsportlich ist, sei aber völlig unabhängig vom Herkunftsland, schmunzelt Dustin Hartje, der hier heute ehrenamtlich mithilft. Eine Besonderheit gäbe es aber bei den meisten Zuwandererkindern doch.
Sie sind sehr offen für den Sport, ne? Gerade wenn sie es nicht kennen, dann sind sie halt auch sehr lernwillig, sage ich mal. Die saugen es auf und da muss man dann halt nur die Hälfte von dem sagen, die man vielleicht jemandem erklären muss, der hier schon sein ganzes Leben wohnt.
Die 16-jährige Wala ist ein Beispiel dafür. Sie stammt aus Syrien und besucht jetzt die Willkommensklasse der Bertolt-Brecht-Oberschule. Möglichst alles will sie heute mal ausprobieren.
Zum Beispiel ist Karate spielen. Und die Boxen, Volleyball, oh ja, und Basketball auch. Ja, das ist schön auch. Und ein bisschen Spaß haben.
Vala spricht schon recht gut Deutsch und wird sicherlich bald in eine reguläre Schulklasse wechseln. Ein anderes Mädchen ist erst seit 3 Wochen hier. Mit der Sprache hapert es noch, aber auch sie wirkt heute zwischen Hüpfburg und Tartanbahn ziemlich happy, sagt Britta Stahnke, die Lehrerin der Bertolt-Brecht-Willkommensklasse.
Meiner Meinung nach ist Sport eine der besten Möglichkeiten, Integration zu schaffen, weil es die Gemeinschaft fördert, gerade Teamsports. Deshalb, wir sind jetzt durch 8 Stationen durch mit unserer Klasse und die wollen gar nicht nach Hause gehen.
Besonders wichtig für die Veranstalter ist, dass die geflüchteten Kinder auch mit den Deutschen oder mit den schon lange hier lebenden Kindern in Kontakt kommen. Für Iva, deren Eltern aus Kroatien kommen, ist das aber ohnehin selbstverständlich. Sie ist 12 Jahre alt und besucht die Grundschule am Eichenwald. Gerade hat sie einem Mädchen aus Afghanistan gezeigt, wie man Volleyball spielt.
Also wir haben ja auch in der Schule jetzt Willkommenskinder, also die sind jetzt in unserer Klasse, aber wir verhalten uns nicht zu denen so asozial sozusagen, sondern eher, als wären sie schon lange in unserer Klasse. Ich bin sozusagen auch in der Schule so eine Übersetzerin, weil wir haben 2 serbische Kinder in der Schule, da helfe ich immer.
Und jetzt hat sie keine Zeit mehr, denn sie will Volleyball spielen. Vielleicht mit Vala und ihren Klassenkameraden von der Bertolt-Brecht-Schule.
Also beim Sport funktioniert es schon ganz gut mit der Integration. Und wie es wirklich in den Willkommensklassen aussieht, das fragen wir gleich eine Expertin. 2015, vor 4 Jahren also, hat die Kanzlerin gesagt, wir schaffen das. Und damit meinte sie sicherlich auch, wir schaffen das mit der Integration. Aber wie lernt man schnell Deutsch? Eben gerade haben wir ja gehört, dass auf dem Sportfest Sprache zwar nicht so eine große Rolle spielt, aber es ist eben doch wichtig, mit anderen deutsch sprechenden Kindern in Kontakt zu kommen. Das ist für die rund 7000 Schüler aus Flüchtlingsfamilien in Berlin nicht ganz so einfach. Sie werden hauptsächlich in sogenannten Willkommensklassen unterrichtet, bleiben also weitgehend unter sich. Juliane Caracayali ist Professorin für Soziologie an der Evangelischen Hochschule Berlin. Sie hat sich in einer Studie mit diesem Konzept der Willkommensklassen beschäftigt und zweifelt daran, ob sie zum Erfolg führen. Aber erstmal erklärt sie uns, wie sie funktionieren oder funktionieren sollen.
In Berlin gibt es eigentlich einen Schwerpunkt auf den sogenannten Vorbereitungsklassen in dem Leitfaden, den die Senatsverwaltung für Bildung herausgibt, wird das auch eigentlich als einzige Option angegeben, nämlich separate Vorbereitungsklassen einzurichten, wobei dann auch empfohlen wird, dass zumindest stundenweise im Regelschulbetrieb mitbeschult werden soll. Das könnte eben dann so aussehen, dass zum Beispiel Musik oder Sport oder vielleicht auch Kunst gemeinsam mit Kindern oder Schülerinnen und Schülern aus den Regelklassen gemeinsam unterrichtet wird. Tatsächlich ist es so, dass es durchaus auch Schulen gibt in Berlin, die sich daran nicht halten, sondern die Schülerinnen und Schüler direkt in den Regelbetrieb mit aufnehmen. Das heißt, diese Kinder werden aufgenommen in eine Regelklasse, die dann auch altersadäquat ist. Und zusätzlich erhalten diese Schülerinnen und Schüler Deutschunterricht, zum Beispiel 2 Stunden pro Tag. Das ist, glaube ich, so ungefähr das, was die meisten, die dieses Modell verfolgen, realisieren. Und das wird aber eben, wie gesagt, nach wie vor nicht politisch empfohlen, sondern in diesem Leitfaden wird nur die separierte Beschulung vorgeschlagen.
Das ist ja ein Konzept nach dem Motto, alles ist möglich, alles kann. Was sind denn Ihre Erfahrungen?
Ja, das große Problem dabei ist natürlich zum einen, dass die separate Beschulung eigentlich nicht so wahnsinnig erfolgsversprechend ist für das, wofür sie eigentlich eingerichtet wird. Gesagt wird ja, die Schülerinnen und Schüler sollen vorbereitend intensiv Deutsch lernen, bevor sie dann eben im Regelschulbetrieb mitmachen dürfen. Das Problem ist nur, dass wir das einfach aus der Sprachwissenschaft wissen, dass man so eigentlich keine Sprache lernt. Also jeder Erwachsene, der schon mal versucht hat, eine Fremdsprache zu lernen, kennt das ja. Man kann natürlich Sprachunterricht nehmen, aber so richtig lernt man natürlich die Sprache erst, wenn man die Gelegenheit hat, sie auch zu sprechen. Und das ist natürlich gerade in den Vorbereitungsklassen oder eben in den Willkommensklassen, wie sie ja hier heißen, eher nicht der Fall. Also wenn da 12 Kinder, die alle nicht Deutsch sprechen bisher, mit einer einzigen Lehrkraft zusammensitzen und das über ein Jahr hinweg und diese Lehrkraft ist die einzige Person, die Deutsch spricht im Klassenraum, dann ist das keine besonders alltagsweltliche Erfahrung für die Kinder, um die Sprache dann auch anzuwenden. Das ist ein großes Problem. Das heißt, das, wofür diese Klassen eigentlich da sind, ist nicht so wahrscheinlich, dass es darin realisiert wird. Man muss auch dazu sagen, es wird zwar immer wieder gesagt, das sei ein tolles Modell, aber es gibt ja gar keine Untersuchungen bisher, die das bestätigen würden. Das heißt, momentan läuft gerade eine Untersuchung, die der Senat in Auftrag gegeben hat. Auf die Ergebnisse bin ich gespannt. Ein weiteres Problem ist, dass dieser separierte Unterricht zwar propagiert wird, dass aber eigentlich unklar ist, was dann in diesem Unterricht passiert. Denn es gibt gibt weder ein Curriculum noch einen tatsächlich irgendwie festgelegten Orientierungsrahmen für die Lehrkräfte, was dort eigentlich und auch wie gelernt werden soll. Und auch das ist natürlich ein großes Problem, denn das bedeutet, dass am Ende Lehrkräfte gezwungen sind, selber zu entscheiden, was diese Kinder lernen sollen, auch mit welchen Lehrmaterialien diese Lehrmaterialien zu beschaffen. Das ist für viele eine Überforderung, weil natürlich auch gerade in diesen Klassen sehr unterschiedliche Kenntnisstände dann vorhanden sind. Zum anderen ist das Problem, dass damit natürlich nicht wirklich gut vergleichbar ist, was eigentlich in welcher Schule oder sogar in welcher Klasse, wenn es mehrere Vorbereitungsklassen an einer Schule gibt, überhaupt gelehrt wird. Und das ist ein Problem der Vergleichbarkeit, das ist aber auch einfach ein Problem der Qualität, weil es eigentlich keine Standards gibt, auf die sich auch die Eltern der Kinder in den Vorbereitungsklassen berufen können, was sie erwarten können, was ihre Kinder dort lernen.
Ist es nicht vielleicht auch ein Vorteil, wenn man so offen sein kann? Also wenn jede Schule gucken kann, welche Kinder kommen denn zu mir und wie unterrichte ich die? Kann das nicht auch eine Chance sein?
Das ist natürlich immer das alte Problem. Das ist einerseits eine Chance, weil es die Freiheit gibt, für Schulen auch einfach mal spontan zu sehen und nach Bedarf zu agieren. Das setzt aber natürlich auch voraus, dass die Schulen überhaupt die Kapazitäten dafür haben, die Ressourcen dafür haben und auch überhaupt das Know-how dafür haben, damit dann auch angemessen umzugehen. Und gerade wenn es um Schulen geht, die bisher wenig Erfahrung haben in der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte und mit eben auch Mehrsprachigkeit, die sie mitbringen, dann ist das eben meistens eher eine Überforderung. Und was dabei rauskommt, ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich eigentlich wünscht als qualitativ hochwertige Bildung für diese Kinder und Jugendlichen.
Nun wundert das, was Sie erzählen, zum Beispiel mich ein bisschen, weil man denkt, in Berlin ist man ja schon ein bisschen weitergekommen. Also gerade, weil die Tatsache ja unumstößlich ist, dass wir hier viele, 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 viele Familien schon seit vielen, vielen Jahren haben mit Migrationshintergrund. Das ist also kein neues Problem. Was fehlt denn? Was muss gemacht werden?
Naja, ich glaube, eines der großen Probleme ist, und das ist nicht nur in der Bildungspolitik so, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, das ist eigentlich, dass es noch keine wirkliche Akzeptanz oder Bewusstheit darüber gibt, dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft leben. Immer wieder wird eigentlich so getan, als sei man überrollt von den Entwicklungen, als sei man unvorbereitet, als hätte man das nicht kommen sehen können. Das heißt, eigentlich sind die Institutionen nach wie vor nicht gut genug vorbereitet auf den Normalfall Migration. Denn selbstverständlich im Jahr 2015 sind sehr viele Menschen gleichzeitig nach Deutschland gekommen. Aber grundsätzlich kann man sagen, jede Woche kommen ja mehrere hundert Kinder nach Berlin, auch ganz ohne Fluchterfahrung, die noch nicht über Deutschkenntnisse verfügen.
Es fehlt eine Koordinierungsstelle, also die das koordiniert?
Naja, es fehlt eine realistische Planung von Schulplätzen tatsächlich. Es braucht eine curriculare Vergewisserung darüber, was eigentlich Kinder lernen sollen, und zwar auch Kinder, die neu zugewandert sind. Es braucht mehr Ressourcen, ganz klar. Das heißt, man braucht eigentlich an verschiedenen Stellschrauben, müsste man drehen, um tatsächlich diese Öffnung so zu gestalten, dass das nicht jedes Mal wieder panikartig eigentlich zu so Mangellösungen führt, sondern dass man nachhaltig eigentlich ein Konzept schafft, in dem man sagt, ja, Migration ist der Normalfall, wir sind darauf vorbereitet und so und so und so sind dann die Abläufe, damit umzugehen. Und vor allem nicht die Schulen damit so alleine zu lassen. Viele Schulleitungen und auch Lehrkräfte sind wahnsinnig engagiert da drin, in dem Versuch, irgendwie mit diesem Problem umzugehen, was sich für sie eben einfach nur so als Problem darstellt. Und ich glaube, einiges von dem, was dort auftaucht an Schwierigkeiten, können auch nicht die Schulen und die Lehrkräfte alleine lösen. Das muss eigentlich auf politischer Ebene angegangen werden.
Sagt Juliane Caracayali, Professorin für Soziologie an der Evangelischen Hochschule Berlin. Und ihre Studie, die sie zusammen mit anderen Wissenschaftlern erstellt hat, kann man auf der Website der Hochschule nachlesen. Sollten vielleicht mal ein paar Politiker tun.